Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games.
Ja, herzlich willkommen zurück zum Serious Games Podcast. Heute bin ich direkt mit Koblenz und Waiblingen verbunden. Das ist ganz spannend. Ich glaube, das ist meine erste Aufzeichnung mit zwei Interviewpartnern, beziehungsweise einer Interviewpartnerin, Yvonne Jetia und der Christian Borkert. Und ihr habt zusammen, ich glaube, ich habe im Vorgespräch verstanden, es handelt sich um ein Pandemieprodukt, ja. Virtuelle, agile Trainings mit Minecraft. Und ich habe schon gelernt, weil ich habe vorher noch nie Minecraft gespielt. Es ist sogar ganz hilfreich, wenn man möglichst wenig weiß. Also ich weiß möglichst wenig. Ich vermute, dem einen oder der anderen Hörerin geht es ähnlich. Herzlich willkommen zum Serious Games Podcast und ich bin extrem neugierig heute.
Hallo. Vielen Dank erstmal für die Einladung und perfekt, der Nachname war richtig ausgesprochen.
Das ist super. Also damit ich euch gar nicht vorstelle, ich habe natürlich genügend Zeit eingeplant, dass ihr euch selber vorstellen könnt. Aber so traditionell starte ich ja ganz gerne mit der Frage, wie erklärt ihr denn eigentlich das, was ihr da tut, vor allen Dingen dann auch mit der Plattform Minecraft, jemandem, der noch nie, ich sag mal, entweder was von Minecraft oder von der Möglichkeit gehört hat, dass man darüber auch lernen kann oder verschiedene andere Dinge tun kann. Wie erklärt ihr das so in einem Pitch, ganz klassisch? Und gerne auch noch zwei, drei Worte zu euch. Wer seid ihr? Warum macht ihr das überhaupt?
Ja, was ist agiles Training in Minecraft? Also Minecraft kann man sich am besten ja erklären mit virtuelles Lego. Ja? Mhm. Das heißt, wenn man Lego Serious Play kennt, dann ist Minecraft das virtuelle Pendant. Und da kann man natürlich noch viel mehr machen, als Sachen nur aufeinander zu stecken, sondern man hat die ganze Möglichkeit der virtuellen Welt. Und das Beste ist, es ist völlig egal, von wo auf der Welt ich darauf zugreife. Hauptsache, alle sind wach. Dann kann ich sogar 24/7 rund um die Uhr in Minecraft Spiele ausüben. Und das war halt das, was uns wirklich damals motiviert hat oder was uns inspiriert hat, auch zu sagen, wir brauchen was, wo wir Interaktion, Live-Interaktion in einem virtuellen Raum haben. Und zwar so, dass man sich eigentlich fühlt, als ob man im einen Raum wäre. Und das ist natürlich etwas, was man im Podcast nur ganz schwer rüberbringen kann. Am besten müssen wir irgendwann mal zusammen spielen,
Julian. Das klingt gut. Also ja, dann machen wir eine Serious Play Edition des Meetups. Aber die Frage ist jetzt, neben der Minecraft-Technik und neben dem, was ihr darüber und damit vermittelt, dass wir da ein bisschen eintauchen, aber ich würde doch gerne noch mal ein Stück zurückrudern. Stellt ihr euch noch ganz kurz vor, also was genau macht ihr? Wieso ist Minecraft in euer Leben getreten? Wieso macht ihr agile Trainings? Das würde mich auch noch interessieren.
Ja, klar, sehr gerne. Also mein Name ist Christian Borkert und das wird vielleicht den einen oder anderen Zuhörer überraschen. Ich bin Rechtsanwalt, aber auch Scrum Master. Und war lange Jahre im Einkauf und jetzt schlage ich den Bogen und so ein bisschen habe im Einkauf Agilität und vor allen Dingen agile Projekte kennengelernt, nämlich indem ich Verträge verhandeln und gestalten sollte dafür, bin dann zu dem Thema hingekommen, ja, wie mache ich eigentlich Vertragsgestaltung für agile Projekte und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht als Rechtsanwalt und dann haben wir zusammen, ursprünglich mit dem Ariel Komus, am Ende jetzt mit der Yvonne Jitja, machen wir beim Bundesverband für Material, Wirtschaft und Einkauf ein Training, agiler Einkauf und agile Vertragsgestaltung. Und okay. Das ist das, was wir bis zum Anfang der Pandemie gemacht haben. Und dann waren Präsenzseminare einfach nicht mehr en vogue. Sagen wir mal so, wir brauchten eine Alternative.
Ja.
Und dann war es eigentlich so, dass meine Kinder Minecraft gespielt haben. Und eigentlich haben wir es meinen Kindern zu verdanken, dass wir Minecraft jetzt in das Seminar integriert haben. Die hatten natürlich nicht die Idee, ja, Papa, mach doch dein Seminar mit Minecraft. Aber die kamen immer an und sagten, Papa, wir müssen das zusammen spielen und wir lass uns da hier was zusammen bauen. Wir müssen hier in Minecraft schürfen und craften und was auch immer. Wow. Und dann habe ich das der Yvonne vorgeschlagen. Und das ist auf super fruchtbaren Boden gefallen, weil Yvonne eigentlich auch, ich sag mal, Gamerin ist. was ich bis zu dem Zeitpunkt nicht wusste, aber das hat sich super ergänzt. Und dann haben wir gedacht, ja, da können wir doch was draus machen. Lass das mal ausprobieren. Und dann sind wir nicht so, dass wir lange irgendwie drumherum reden, sondern komm, wir machen mal einen schnellen Test. Also auch als Anwalt ist es bei mir so, dass ich immer gerne, schon gerne Sachen ausprobiert habe. Also dieses typische, lass mal machen und gucken und lernen. Bin alter Pfadfinder, da hat man das sowieso immer gemacht. Und ja, so mache ich das auch in meiner Kanzlei jetzt. Ne? Also wir haben jetzt mal OKRs angefangen und wir setzen Kanban-Boards ein und wir machen, ich sag mal, Workshops mit Sprints, mit Mandanten und so weiter und so fort. Also die sind teilweise wirklich positiv überrascht, sagen, hey, das hätte ich jetzt von einem Anwalt nicht erwartet.
Ne? Aha, okay. Ja, spannend, spannend, wow. Das ist so viel vereint. Ich glaube, ganz viele Nachfragen, die ich noch stellen werde. Jetzt aber zunächst einmal zu dir, Yvonne.
Hallo, Yvonne, hallo. Gamerin. Ich game genau. Tatsächlich nicht Minecraft.
Sondern, das ist ja auch mal die Frage.
Ja, andere Dinge. Gerne Horrorspiele, also viel PlayStation.
Passiert. Okay.
Ja, nee, aber grundsätzlich, klar, Leidenschaft für Spiele allgemein. Selber tatsächlich auch Einkaufsursprung. Mhm. Also bin im Einkauf groß geworden, gerade Prozessentwicklung im Beschaffungswesen. Und ja, war eigentlich schon immer begeistert von agilen Methoden, habe mir aber tatsächlich auch schon immer gedacht, naja, ob das in allen Unternehmen wirklich so funktioniert, weiß ich nicht. Und ja, dann Christian kennengelernt und darüber tatsächlich auch agile Ansätze in einen sehr konservativen Bereich, den Einkauf, gebracht. Und ja, ich glaube, wir, unsere Workshops zeichnen sich auch unter anderem dadurch aus, dass wir es schaffen, verschiedene Werkzeuge und Prinzipien aus den agilen Methoden rauszupicken und dann entsprechend umzuwandeln auf den Einkauf. Und so ist eine wundervolle Kooperation entstanden. Inzwischen bin ich Beraterin bei den Heupel Consultants, kooperiere sehr, sehr viel mit Christian zusammen und ja, der Pandemie geschuldet, ein Pandemieprodukt, wie du so schön genannt hast, haben wir uns dann Minecraft gewidmet und haben da eine virtuelle Lego-Spielwiese aufgebaut. Aber dazu werden wir sicher im Podcast mehr erfahren.
Absolut, absolut, absolut. Also ich habe jetzt die Melange verstanden, Pfadfindertum, Gamerin, Kinder, Minecraft, Pandemie und Einkauf. Jetzt habe ich natürlich verstanden und ich werde auch natürlich eure Webseite etc. verlinken. Also ihr habt dort verschiedene Lernwelten vorbereitet für Minecraft. Aber jetzt, wenn ihr einen Anruf bekommt morgen und ein Kunde, wie gesagt, möchte das so einsetzen, was müsst ihr denn dann noch vorbereiten? Also ist das einfach so Click and Play? Lädt man sich da eine App runter? Oder müsst ihr das jetzt noch aufwendig konfigurieren? Was gilt von eurer Seite erstmal noch bereitzustellen, damit der Kunde und dann die Teilnehmenden da gut partizipieren und gut auch mitarbeiten können?
Ja, also zunächst müssen wir einmal den Server frisch machen. Du kennst es von jedem Trainingsraum. Vom letzten Training hängen noch 3 Post-its und steht noch irgendwas rum. Das ist bei uns relativ schnell. Copy-Paste, die alte Welt, also unsere Standardwelt dahin mit dem Spiel. Alles schön frisch. Ja. Geht relativ schnell. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir die Teilnehmer, also erstmal gucken, ist das überhaupt möglich, dieser Zugriff aus dem Unternehmensnetzwerk? Okay. Wir haben es extra so aufgebaut, dass du das im Prinzip von deinem kleinen Tablet oder vom Android oder iPhone spielen kannst, weil wir einfach gesagt haben, bis du das bei der IT durchkriegst in einem Unternehmen, dass du dir Minecraft auf einem Rechner installieren darfst. Das dauert zu lange, das ist zu unflexibel. Und so bitten wir dann die Teilnehmer von ihrem privaten Telefon, wenn es geht, auch vom Unternehmensphone, dann eben das zu installieren und zu spielen. Du brauchst kein WLAN. Zumindest bei uns in den Seminaren machen wir es so. Da ist dann die App mit dabei, die kostet 8 €. Aber der Rest ist dann technisch von den Voraussetzungen das, was ich sonst für ein normales Online-Seminar eben auch brauche. Ja?
Okay, das heißt, ihr bringt das dann soweit alles mit, die Teilnehmenden installieren sich das, was sie im Training oder vorab diese App, geben da ein paar Zugangsdaten ein und dann sind sie erstmal in der Lernwelt. Wie geht es denn eigentlich dann los? Also ihr habt ja verschiedene Themengebiete, habe ich auf der Webseite gesehen. Ne? Und wenn wir jetzt so eins, ich sage mal, exemplarisch rauspicken, müssen die viel vorher wissen, also sei es jetzt entweder über die Methode oder das Framework, was ihr trainiert, oder über Minecraft selbst?
Ja, also eigentlich eher nicht. Wir machen üblicherweise, jeder hat so eine eigene Geschwindigkeit bei dem Lernen von IT. Um da keinen zu überfordern, machen wir eigentlich so eine Woche, anderthalb vorher, nenn es Kickoff, nenn es Technik-Check. Okay, gucken wir mal, ob alles funktioniert, kommt ihr auf das Miro-Board, schafft ihr es auch bei dem Server, euch einzuloggen und so weiter und so fort, funktioniert es bei jedem. Und dann haben wir Videos zum Selbstlernen, wo man dann eben Grundschritte von Minecraft sich angucken kann, selber mitspielen kann und dann sagen wir, wenn ihr so eine Stunde euch damit vertraut macht und so ein paar Sachen bauen könnt und abreißen könnt, dann reicht es eigentlich schon. Ja?
Okay.
Also die grundsätzliche Navigation sollte durchaus. Also was wir typischerweise machen, das machen wir aber egal, ob Minecraft eingebunden ist oder nicht, entsprechend Technik-Check. Wo wir sagen, okay, funktioniert bei euch Zoom oder Teams oder was auch immer wir nutzen, funktioniert bei euch Miro und funktioniert bei euch Minecraft und gebt den Hinweis, ihr solltet euch in der Navigation wohlfühlen. Also ihr solltet wissen, wie läuft man und wie platziert man einen Block und wie reißt man einen Block wieder ab und das reicht eigentlich schon. Also mehr müssen die Leute nicht wissen. Ja. Typischerweise für die Teilnehmer selbst bedeutet das dann 30 bis 60 Minuten Vorbereitungszeit. Also ich meine, ganz ehrlich, wenn kleine Kinder Minecraft spielen, die bekommen gar keine Anleitung, die wissen einfach, wie das geht. Genau. Und bei uns gibt es entsprechend so ein 20-minütiges Video, Navigation, wo läufst du, wie guckst du, wie platzierst du entsprechend Blöcke, aber mehr muss entsprechend auch nicht vorbereitet werden. Also für einen Trainer wäre dann ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen erklären, ein bisschen vorbereiten, die Angst nehmen, weil es ist ein neues Tool. Viele denken sich so, kann ich das überhaupt? Ja, das geht. Es ist wirklich, wir haben da Leute drin gehabt, die haben sich wirklich dieses Video angeguckt, sind ein bisschen rumgelaufen und das hat alles funktioniert. Also je weniger man weiß, also für so einen Einstiegskurs Scrum zum Beispiel, desto besser und desto größer sind auch die Lerneffekte.
Okay. Verstehe. Und sag mal, also wenn jetzt alle angebordet sind, ich habe verstanden, es gibt einen Termin vorab, wie geht's dann los? Also wirklich die Arbeit am Thema und dann auf Minecraft. Also vielleicht können wir so ein Beispiel nehmen, wo ihr uns mal so dieses, so die ersten Minuten oder die erste halbe Stunde von so einer Arbeit dann eben in dieser virtuellen Welt so ein bisschen näher bringt. Wie zum Beispiel, was erklärt ihr inhaltlich, was ist die Aufgabe, die es zu lösen gilt, also die Challenge und vor allen Dingen, wie werden dann die Teilnehmenden aufgeteilt, also in echt, also in der Gruppe, aber dann auch in der virtuellen Welt, gibt es da irgendwas, den Startpunkt dann letztendlich definiert?
Ja, also viele Fragen, ich fange mal ganz vorne an.
Okay.
Wie die Einführung ist, kommt drauf an, was im Workshop das ist, die lassen wir mal weg. Also macht ja jeder Trainer so ein bisschen für sich. Ja. Unser Motto ist einfach mal machen und wenig erklären. Das heißt, wir starten eigentlich Scrum ohne Theorie oder sonst irgendwas erklärt zu haben. Wir sagen einfach, spielt einfach mal euer erstes agiles Projekt durch. Also seid das Scrum-Team. Und genauso starten wir eigentlich, geben ein paar Grundregeln mit, an die sich die Teilnehmer halten sollten. Es gibt 5 Iterationen, also wir durchlaufen 5-mal den gleichen Zyklus. Jede Iteration besteht aus, wir planen, was wir machen, wir bauen und wir machen eine Retrospektive und Review. Also die 3 Blöcke, jedes mit einer entsprechenden Timebox und dann bekommen die Teilnehmer eine Wunschliste an die Hand. Wir kennen es als Backlog und als User Stories. Das ist vorbereitet und dann gibt es so ein paar tolle User Stories, die den Teilnehmern erstmal sagen, was sie zu bauen haben. Das ist auch priorisiert, so an sich von den Rollen. Christian und ich sind typischerweise Product Owner und Scrum Master. Einer von uns übernimmt die Product Owner Rolle in dem Standardkurs jetzt erstmal und sagt, ich hätte jetzt gerne ein Haus und dieses Haus soll Folgendes beinhalten. Und dann gehen die Teilnehmer in die Planungsphase und sagen mir erstmal, ich weiß nicht, wie lange ich brauche, um so ein Grundhaus zu bauen. Und dann sage ich so, ja gut, dann trau dich mal und schätz mal. Also kannst du liefern oder kannst du nicht liefern? So lernen die Teilnehmer entsprechend einen komplexen Raum zu planen.
Okay.
Und dann durchlaufen sie einfach mal diese 5 Iterationen immer getaktet. Ja. Wir achten auch immer drauf, also der Scrum Master achtet auch immer darauf, dass die Zeiten eingehalten werden. Man möchte doch lieber gerne ein bisschen länger bauen oder ein bisschen länger eine Retro machen. Ja. Genau. Halten dann die Zeiten entsprechend ein. Danach gucken wir uns mit Gedankenexperimenten erstmal an, okay, was sehen wir, was haben wir erwartet, was wir gebaut kriegen und was schaffen wir? Ganz toll ist, man schafft mehr, als man initial denkt. Also wenn man das erste Mal im Spiel ist und noch nie Minecraft gespielt hat und dann echt ein super Haus baut in 50 Minuten zusammen in einem Team, mit dem man davor noch nie gearbeitet hat, dann ist das schon was Feines. Also das ist so erstmal dieses, ach, das hat ja irgendwie funktioniert. Also ohne jetzt zu wissen, wie Scrum funktioniert. Aber irgendwas dabei hat uns geholfen, dieses Haus am Ende zu bauen. Und dann geben wir entsprechende Gedankenexperimente, was wäre passiert, wenn wir Sachen anders gemacht hätten, und gehen dann auch in den Scrum-Flow. Also dann, nach diesem Review wird dann der Scrum-Flow erst gezeigt, also die Theorie gezeigt. Und dann gucken wir uns einmal die Reflexion der Lernergebnisse an. Also was haben wir mitgenommen und aber vor allem, was können wir in unseren Arbeitsalltag übertragen? Also was können wir wirklich für uns mitnehmen? Hier kommt es auch wieder ein bisschen auf die Teilnehmer an. Wenn wir Teilnehmer haben, die sagen, naja, ich werde jetzt nicht in einem Scrum-Team arbeiten. Ich will einfach nur mal wissen, was das ist. Bietet Scrum unglaublich viele kleine Werkzeuge, Timeboxing, Reviews, Retrospektiven mit dem Team, Dailies, die man nutzen kann, um entsprechend seine Arbeit zu optimieren. Und da erlebt man das entsprechend in einem Projekt. Und genau, danach gehen wir meist noch in so eine Rocket-Retro. Also wo sind die Herausforderungen, wo sind die Chancen bei der Umsetzung, was glauben wir, wo die Herausforderungen sein werden, genau.
Okay, und ich habe noch eine Frage, also wenn ihr den Scrum-Flow dann erklärt, das ist komplett nach den 5 Iterationen.
Ja.
Das heißt also, die Teilnehmenden erleben wirklich auch, wie sie sich dann verbessern, was funktioniert, was nicht funktioniert, probieren auch mal was Neues aus und haben damit Erfolg oder weniger Erfolg und durchleben eben so ein bisschen diese Lernkurve. Ja. Und danach quasi das, was sie dann erbaut haben, das Haus, die Erfahrungen, die sie auf Minecraft dann gemacht haben, dient dann als große Metapher, um dann erst die Terminologie zu erklären, die Theorie dahinter, den Flow, die Dinge, die vielleicht funktional, dysfunktional sind oder waren.
Verstehe. Die Überlegung dahinter ist dann, dass du quasi ja sofort die Theorie verbindest mit deiner eigenen Erfahrung und dadurch einfach ein viel tieferes Lernerlebnis hast.
Ja, absolut, absolut. Und jetzt, nur damit ich mir das nochmal so wirklich vorstelle, ich bin dann eingeloggt, ich bin dann in dieser Welt mit all meinen anderen, wir haben also alle Avatare und jetzt, falls jemand Minecraft kennen sollte, ich habe mich da eingeloggt und da musste ich erst Holz schlagen und verschiedene Ressourcen erstmal besorgen. Nein, die sind aber bei euch alle da, ne? Also das heißt, es ist so ein bisschen, Candy Shop, es ist alles da an Ressourcen, was ich brauche, sodass ich mich wirklich jetzt nochmal auf das Board, auf die Wunschliste oder das Backlog fokussieren kann und auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und mit euch dann natürlich als Scrum Master.
Genau. Und Product Owner. Okay, absolut. Also das für die Simulation macht das keinen Sinn, wenn man erst die Sachen macht. Genau. Es ist aber, wäre aber eine Variante, die man nachher durchaus machen kann, wenn ich schon ein Team habe, was die Methode kennt, zu sagen, okay, dann guckt doch mal, wenn ihr da bei Null anfangt. Wie organisiert ihr euch? Wer macht was? Wenn ich dann weiß, wie Minecraft funktioniert, dann kann man das auch machen. Ja, aber für den Anfang fokussieren wir eben tatsächlich, also ich sag mal, wir reduzieren natürlich bewusst die Komplexität und sagen, hier sind die Sachen in den Truhen, die musst du dir rausnehmen und dann kannst du bauen.
Okay. Und sag mal, wenn die Teilnehmenden da jetzt so mit starten, also sie haben das alle verstanden, sie committen sich auf etwas, was sie angehen, sage ich jetzt erstmal, haben das geschätzt, vorsichtig oder kreativ, weil sie das ja vielleicht zum ersten Mal machen. Wie entwickeln sich da so Flow-Momente? Was sind denn so häufige, ja, einfach Dynamiken oder Dinge, die ihr so erlebt bei euren Gruppen und Teams, mit denen ihr das simuliert und spielt?
Was bei mir immer ganz häufig auffällt, ist, dass die Leute am Anfang sehr viel reden und sehr viel diskutieren und mit jeder Iteration mehr ins Handeln kommen und sich besser organisieren. Das heißt, am Ende ist gar nicht mehr so viel Kommunikation nötig und auch nicht so viel Diskussion, sondern da wird einfach das Notwendige gemacht und dann sieht man, hey, wieder fertig und der nächste und wo kann ich noch helfen? Also die Kommunikation innerhalb des Teams über diese 5 Iterationen ändert sich. Und das ist natürlich auch, klar, wir messen die Story Points, die typische simple Metrik, die ja eigentlich jedem bei einer Scrum-Simulation bekannt sein sollte, und diskutieren natürlich im Nachhinein, okay, schaut mal hier, das war eure Schätzung, das habt ihr umgesetzt, guckt mal, wie sich das entwickelt hat, und wisst ihr noch, hier habt ihr das gemacht. Also du gibst natürlich dann in der gemeinsamen Analyse, schaust du die Zahlen an und kannst dann nochmal die Handlungen und die Ergebnisse besser zusammenführen.
Okay, Kommunikation. Was, ja, aber was noch?
Ich besonders cool finde, ist, also was mir auch aufgefallen ist, ist, dass das Team sich auch gemeinsam entwickelt. Nicht jeder ist gut im Blöcke platzieren, nicht jeder ist gut im allgemeinen Organisierung von einem Team. Aber was man sieht, wenn wir 5 Teilnehmer haben beispielsweise, gibt es 2 Leute, die super gut bauen, und die werden dann das sind die Bauer. Dann gibt es andere Leute, die darauf achten, ist die User Story komplett erfüllt? Also es gibt bestimmte Abnahmekriterien. Ist die Wand komplett gebaut oder fehlen so ein paar Blöcke? Also die so ein bisschen außenrum, also die vielleicht nicht besonders gut bauen, aber dafür aus der Vogelperspektive besser draufschauen. Es gibt dann Personen, die sagen, okay, ich bin der Teamkoordinator. Ich gucke, was noch gebaut werden soll und wer vielleicht noch ein bisschen freie Kapazität hat. Also das Team an sich entwickelt sich extrem gut und die Kommunikation verbessert sich. Also wie Christian gesagt hat, sie ändert sich, sie wird besser. Ja. Es gibt 2 Optionen, also 2 Arten von Teams. Die einen kommen in Minecraft, die Zeit fängt an zu bauen, Zeitdruck, und jeder fängt einfach an zu machen. Das sind meist die Leute, die besser Minecraft spielen können. Die fangen dann einfach an und merken dann, okay, das war unkoordiniert, wir haben jetzt Sachen doppelt gebaut und wir sollten uns besser abstimmen. Oder die andere Variante ist, Leute, die noch nie Minecraft gespielt haben, die diskutieren am Anfang sehr, sehr viel, trauen sich aber dann entsprechend mehr zu bauen und kommen so, also haben am Anfang eine gute Kommunikation, also viel kommuniziert, und das wird dann optimiert durch Bauen entsprechend. Und die andere Variante ist entsprechend, man kommuniziert gar nicht und merkt dann, ohne Kommunikation funktioniert es im komplexen Raum nicht so gut und lernt dann entsprechend mehr zu kommunizieren.
Ja. Wie hilft es dann, dass wir ganz klar die Phasen einfach benannt haben? Sagen wir, haben Planning 2 Minuten, dann haben wir 6 Minuten Bauphase und dann Review und Retro. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir sagen, okay, Planning ist zu Ende, ihr müsst jetzt bauen.
Okay, ja, dass sie dann ins Tun kommen.
Dann kommen die ins Tun und dann reden sie noch ein paar und dann fängt schon mal einer an.
Okay. Ja, und was erlebt ihr sonst noch so? Also ich stelle mir jetzt vor, genau, Yvonne, du sagtest, die Rollen finden sich, ne, die Skills zu den Aufgaben. Ich brauche verschiedene Dinge, Qualitätssicherung, jemand muss gucken, was gibt's das nächste zu tun. Dann ist das auch ein bisschen nur für die Hörenden, die jetzt wirklich noch nie Minecraft gespielt haben. Also schaut euch ein Tutorial online an, aber es gibt dann so einfach verschiedene Kombinationen, ne, von dann den Blöcken, wie man die steckt oder setzt. So einfach, dass es ja dann auch irgendwann aussieht wie ein Haus. Habt ihr so eine...
Genau, ist wie Lego. Ja. Okay, ich muss mehrere Teile aufeinander.
Ja.
Und dann wird das irgendwann ein Haus.
Genau, das heißt, ich muss mich da irgendwie noch einigen. Also wie läuft das? Also die Kollegen und die Teammitglieder sind ja jetzt also über eine Videokonferenz verbunden. Die gucken alle gemeinsam auf dieses Whiteboard und auf die Minecraft-Welt. Gibt es denn da sonst noch, ich sag mal, Dinge, die ihr dann erlebt, dass man jemand anfängt, ich sag jetzt mal, so zu skribbeln, wie so ein Haus aussehen könnte, oder dass dann Bedarf ist, um sich ja auch anders noch visuell auszutauschen? Wie gehen die Teams damit um?
Also was wir vorhin jetzt nicht erwähnt haben, ist, dass wir natürlich, wenn wir diese Führung durch die Welt machen, haben wir ein Musterhaus gebaut, was entsprechend die User umsetzt. Es geht jetzt nicht darum, das Musterhaus 1:1 umzusetzen. Mhm. Das macht auch keiner. Aber das gibt eine gewisse Vorstellung und eine gewisse Inspiration. Okay, wir haben irgendwie ein gemeinsames Bild, wie so ein Haus aussieht, und da ist dann ein Swimmingpool dabei und ein Fitnessraum und was auch immer, was für eine User-Story da jetzt gerade ist. Um dann einfach klar eine Idee auch zu haben in der virtuellen Welt, wie muss ich sowas denn umsetzen?
Okay. Oder
wie kann man das umsetzen? Und dann bauen die ihren Schuh draus. Also das ist ganz spannend. Es gibt ganz unterschiedliche Teams. Wir haben jetzt, die Woche hatten wir, glaube ich, ein Training. Da waren in einer Gruppe die Minecraft-Cracks und in einer Gruppe ganz zufällig die Anfänger. Normalerweise versuchen wir das zu mischen, dass wir heterogene Gruppen haben. Aber
wir haben sich erst im Nachgang geoutet.
Ja, verstehe, verstehe.
Erst im Nachgang geoutet. Naja, gut, wir spielen ja privat auch Minecraft.
Ja.
Und dann ist aufgefallen, dass die eine Gruppe Minecraft privat gespielt hat und die andere Gruppe komplett neu war.
Okay.
Und ich habe mir nur gedacht, so, ob das jetzt eine gute Mischung ist, frage ich mich wirklich. Ja. Weiß ich nicht. Super spannendes Ergebnis. Das schönere Ergebnis hatte tatsächlich das Team, das davor kein Minecraft gespielt hat, weil sich diese Minecraft-Pros in Anführungszeichen extrem verkünstelt haben. Mhm. Ja, die wissen natürlich, was möglich ist in Minecraft, und die haben dann angefangen, schöne Verzierungen am Pool zu machen, haben sich da Ewigkeiten mit befasst, während das andere Team ganz normale weiße Blöcke genommen hat, dann Pool hingemacht hat und naja, User Story erfüllt. Ich will ein Pool haben, das eine bestimmte Größe hat und mit Wasser gefüllt ist. Und die haben dann entsprechend mehr bauen können in der Zeit. Also es war schon sehr, sehr spannend, das zu sehen.
Naja, ich wollte gerade sagen, weil das ist ja dann auch ein interessanter Debriefing-Moment.
Ja,
unterschiedliche Skills oder dann eben zu wissen, was noch alles geht, jetzt in dem Beispiel mit dem Pool, ne, ist vielleicht aber nicht all das, was ich ausliefern muss, um meinen Kunden zufriedenzustellen oder glücklich zu machen. Ne? Das bringt mich eigentlich schon so zur nächsten Frage. Was debrieft ihr alles? Also klar, den Scrum Flow, die Rollen, die Timeboxes, das Manifest, also all das, was wo wir sagen, ja, das sollte man wissen und angesprochen haben, das wird sichtbar durch so eine Simulation. Aber was gibt's noch so an Dynamiken oder vielleicht auch Dingen, die euch immer wieder auffallen, die gerade durch die erlebte Simulation, ja, das ist ja das Schöne, dass alle da waren und gesehen haben, was das gemacht hat oder eben nicht gemacht hat, was das hervorgebracht hat oder eben nicht, wo ihr sagt, da ist es dann ein besonders schöner Hebel nochmal oder eine besonders schöne Metapher, wenn ich dann ganz konkret auf etwas, was passiert ist in der Simulation, Bezug nehmen kann. Also gibt es da so ein paar so besondere Momente, die er gern erzählt?
Ja, also spannend sind natürlich, wenn du eine Gruppe hast, die da echt gut und sicher baut, dann hast du die Möglichkeit, zum Beispiel auch als Facilitator, Moderator Ereignisse kommen zu lassen. Also das geht vom Blitzeinschlag, dass auf einmal Teile vom Haus fehlen, bis hin zu der Regulator hat die Bestimmung geändert. Also eine Bestimmung ist eben, eine Wand muss gelb sein. Und auf einmal, das kennst du vielleicht selber vom Bauen, auf einmal sagen die, ja, in dem Baugebiet, wir wollen alle ein rotes Dach oder jeder muss ein Vordach dran haben oder was auch immer, sonst ist das, kannst du keine Bauabnahme kriegen.
Okay.
Und das sind so die Sachen, wie klappt zum Beispiel Scrum mit Regulatorik? Wo du dann natürlich da, wenn du ein Unternehmen oder eine Gruppe hast, für die das sehr wichtig ist, kannst du sowas natürlich einbauen und da einen Schwerpunkt drauflegen und sagen, okay, wie gehen wir mit sowas um? Wie können wir das sicherstellen? Das sind natürlich Themen, die man dann immer macht. Und dann ist immer die Frage, wie setzt du dieses Game ein? Ich setze es, wenn wir zum Beispiel mit den Einkäufern das machen, da geht es natürlich darum zu sagen, du als Einkäufer, welche Rolle könntest du diesem Scrum-Team haben? Musst du dabei sein oder reicht es, die Systematik zu verstehen, damit du einen Vertrag gestalten kannst? Was sind die Punkte? Also dieses so Projektsaboteur, wie ist das Verständnis von dem Flow? Was muss ich machen, um das Ding zum Stillstand zu bringen?
Ja.
Und wie setze ich das dann im Vertrag um, beziehungsweise lieber nicht, um einen Vertrag zu machen, der das Projekt unterstützt. Und wir setzen es auch in HR-Assessments zum Beispiel ein. Da geht es natürlich dann eher darum, wie haben wir, also zusammen mit dem Kandidaten machen wir dann einen Retro, einen Debriefing, zu sagen, was haben wir als Team erreicht, was war gut, also das Normale, ne? Was war gut, was war schlecht. Und dann machen wir so ein internes, inwieweit passt der Kandidatin, was trägt er bei zu unserer Zielerreichung, also so eine Rocket-Retro auf unser Ziel gerichtet. Und je nachdem, was du dann an Beobachtungen gemacht hast, kommen dann ganz spannende neue Dinge raus. Und ich finde es dann auch zum Beispiel für den Kandidaten total spannend, dass er in der Gruppe lernen konnte. Ja, und auch einen ganz anderen Eindruck von dem Team hat, auf das er sich einlässt.
Also ich habe jetzt aber schon noch verstanden, es gibt dann doch nochmal einen Schritt, ne? Neben dem, ich sag mal, klar, wisst ihr, für wen ihr das macht, ihr bereitet die Technik vor, ihr macht den Tech-Check. Und dann würdet ihr aber doch auch schon nochmal euch zusammensetzen und gucken, okay, für diesen Workshop, für diese Lernziele, welche zusätzliche, sei es jetzt Schwierigkeitsgrade oder zusätzlichen Stories, welche zusätzlichen Ereignisse können sich eignen, um mit dieser Gruppe dann ein bestimmtes, ich sag mal, eine bestimmte Situation aus ihrer Lebenswelt dann auch zu simulieren.
Klar, wenn ich eine geschlossene Gruppe habe, bietet sich das an. Wenn es ein offenes Seminar ist, ist das schwierig im Vorfeld. Aber Yvonne, du wolltest noch ergänzen.
Genau, wir machen typischerweise, machen wir davor aktuell auch, es gibt, ist, wie Christian sagte, gruppenabhängig. Wenn jemand, wenn ein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, naja, unser Team funktioniert nicht. Also es, Scrum Product Owner ändert ihre Iterationslängen, ändert User Stories mitten in einer Iteration, Scrum Team arbeitet nicht gut zusammen, also irgendwie Probleme im Scrum Team selbst. Dann simulieren wir auch gerne mal anders. Wir stecken dann einen vom Entwicklerteam in die Rolle des Product Owners, der dann bestimmte Aufgaben der Sabotage bekommt und der Product Owner in den Projekten kommt ins Scrum-Team, um auch mal zu erleben, naja, was bedeutet das denn, wenn ich mich so verhalte, wie ich mich nicht verhalten sollte, für das Team, für den Output und auch für die Motivation letzten Endes.
Okay. Das heißt also jetzt wirklich neben dieser, ich nenne es jetzt einfach mal in meinen Worten so Grundkonfiguration, Haus, Scrumflow, könnt ihr jetzt aber wirklich gezielt nochmal Rollen, Personen, aber auch Szenarien, Ereignisse da so quasi mit rein skripten, so dass es dann zu den gewünschten entweder Dynamiken oder Überraschungen oder dann Gesprächen zwischen denen.
Genau.
Gut, da musst du natürlich gucken, weil das wäre nämlich schon bald meine nächste Frage, ne, wie die Teilnehmenden jetzt wirklich in Hausbau mit Fitnessraum und Pool jetzt wirklich übertragen können dann in ihrer Einkauf und generell Arbeits- und Lebenswelt. Also die Frage, die ich noch habe, wie macht ihr das mit diesen Ereignissen? Also habt ihr da schon so ein Set, was ihr dann einfach testet oder sagt ihr, da ist irgendwie was vielleicht natürlich entstanden, habt ihr vielleicht erlebt bei einer Gruppe, sagt ihr, wenn wir das so gezielt machen, dann machen die das früher, dann können wir früher das debriefen oder erkennen. Wie kommt ihr zu diesen ganzen Stories und Ereignissen und Sabotagemomenten? Gibt's auch Glücksmomente? Das wäre für mich also die Frage, so hey, dein Sponsor hat dir 1 Million Steine mehr gegeben. Wie entwickelt ihr sowas? Also
genau, das kommt letzten Endes so ein bisschen von der Erfahrung. Klar, Ereignisse, also es gibt, unser Backlog besteht auch unter anderem aus Ereigniskarten und wenn wir merken, naja, das Team hat vielleicht irgendwas anders gebaut als eigentlich erhofft oder die sind vielleicht auch schneller als gedacht. Also das kann ist auch schon vorgekommen. Genau. Aber auch durchaus für den Moment, der ja realistisch ist in Scrum-Projekten. Wir machen Scrum, weil wir nicht wissen, wie unser komplettes Backlog aussieht. Also wir können nicht genau planen, wie was wann kommt. es können sich Sachen ändern und unser Backlog ist variabel. Und diese unerwarteten Ereignisse, wie zum Beispiel, es schlägt ein Blitz ein,
ja.
Wer hätte denn in einem Projekt damit geplant? Oh ja, wir haben noch 2 Monate, genau. Schlägt sich ja ein Blitz ein und dafür planen wir jetzt nochmal 2 Wochen ein. Sowas passiert ja nicht. Und um nochmal zu verdeutlichen, wie flexibel diese Methodik ist, kommen entsprechend diese Ereigniskarten.
Okay, verstehe.
Ansonsten, wir simulieren ja wirklich in einem sehr einfachen Umfeld, also wir bauen einfach nur ein Haus, ein Scrum-Projekt. Und je nachdem, wo die Herausforderungen gerade im Team sind, kann man sowas ja sehr, sehr gut nachahmen. Wir haben unsere kleinen Männchen und wir sind als kleines Männchen in der Welt und wir bauen zusammen was. Und da kann sich ja jede Person anders verhalten. Also der Product Owner kann sich vielleicht auch nicht an die Regeln halten oder das Team hält sich nicht an die Regeln und baut einfach mal was ganz anderes. Oder hält sich nie an also wenn Sie schätzen, wir machen 3 User-Stories und liefern die ganze Zeit nur 1 User-Story, weil sie sich verkünsteln. Ist auch die Frage, wie reflektiert man sowas? In einem Entwicklungsteam. Wenn das Entwicklungsteam, die Kommunikation nicht funktioniert, hilft es meist, wenn Externer da nochmal drauf guckt, auf ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Also wir nehmen jetzt kein komplexes IT-Projekt, sondern ein sehr, sehr einfaches Beispiel, wie da die Kommunikation ist, um auf Basis dessen Backlog aufzubauen, wie das Team sich außerhalb von Minecraft, also in richtigen Projekten, weiterentwickeln kann.
Und du kannst ja tatsächlich mit dem Raum spielen, in dem Sinne, dass du sagst, also wir haben zum Beispiel, gerade sind wir dabei, eine Idee zu entwickeln, wie könnten wir denn Diversity-Training damit machen? Also du hast von den Avatar angesprochen. Wie wäre das denn, wenn alle den gleichen Avatar haben und keiner hat seinen Namen, sein Gamertag eingeblendet? Dann sehen alle gleich aus und alle laufen da rum. Wäre das nicht total gut, zu sagen, das ist die Person A, B, C, damit ich auch weiß, was diese Person jetzt macht? Da sind wir aber noch in der Erprobungsphase. Okay. Aber ich finde das total spannende Überlegung, wenn alle so gleiche Arbeitsbienchen sind und keiner unterscheidet sich von dem anderen. Woher kommt dann, also was trägt Diversity auch zu unserem Alltag bei?
Okay, also verstanden. Und genau, jetzt so, ich habe ja, die Timebox war so circa eine Stunde. Aber da war der Tech-Check oder das Onboarding, das macht ihr im Vorfeld. Dauert wie lange ungefähr? Also auch nochmal so eine Stunde oder?
20 Minuten. Also es geht wirklich nur darum, kurz prüfen, funktioniert alles, hat irgendjemand noch Fragen? Und dieses, ihr solltet schon, also ihr müsst nicht viel wissen, aber ihr solltet wenigstens mal reingegangen sein und mal so ein bisschen durch die Welt gelaufen.
Okay, verstehe. Und dann simuliere ich eine Stunde, machen ist hier die Devise, das heißt, kurze Einführung, kurzes Hallo und dann lasst uns mal zusammen was ausprobieren, was simulieren, bevor wir dann ein bisschen Input geben oder dann einfach reflektieren, was das mit der eigenen Arbeitswelt zu tun hat. Und wie genau macht ihr das denn jetzt? Also, wir haben das jetzt erlebt, die 5. Iteration ist vorbei, es wird gleich gefeiert, das Haus ist da, vielleicht gibt es noch ein paar Teile, die nicht fertig sind. Die Teams haben sich gefunden oder eben nicht, sind noch ein bisschen am Diskutieren, hängen noch nach, sagen, verabreden sich vielleicht noch in der Pause, das irgendwas fertig zu bauen. Aber wie kommen jetzt die Erkenntnisse und die Erlebnisse aus dem Spiel und Spielflow und dem, was da alles so gesagt wurde, jetzt in die eigene Arbeitswelt? Wie unterstützt ihr den Übertrag? Was macht ihr da, damit ihr sicherstellen könnt, dass das auch eine Wirkung hat für das Leben danach, nach Minecraft?
Ja, gut, ich meine, wir fahren ja mit einer Kombination aus Minecraft, irgendeinem Videoconferencing-Tool und Miro. Und da haben wir natürlich in Miro die ein oder andere Retro vorbereitet Teamgruppenarbeiten, wenn es denn keine Retro ist, sondern man sagt, ich möchte ein bestimmtes Thema jetzt überlegen, wie ich was umsetze. Und das kommt dann tatsächlich immer auf Seminaren. Wenn ich aber sage, ich mache irgendwie so einen 4-Stunden-Sprint, da bin ich dann mit Hallo sagen, Minecraft machen plus, ich sag mal, wenn wir jetzt sagen, wir machen Build a House, also die Scrum-Simulation, und die Theorie erklären und das Debriefing, da bin ich eigentlich auch schon ziemlich durch. Mhm. Gerade wenn ich dann überlege, okay, was nehme ich jetzt mit für den Alltag? Was kann ich auch klein umsetzen? Was sind die Risiken, wenn ich das jetzt in meinem Unternehmen so umsetze? Das kommt immer darauf an, ne? Ob ich jetzt sage, ich habe eine Organisation, die sagt, ich möchte das explizit, um zum Beispiel Scrum zu schulen. Ja. Und dann natürlich zu sagen, okay, ja, wie machen wir das weiter? Oder es geht darum, Scrum mal kennenzulernen und sagen, was muss ich denn als Einkäufer damit anfangen? Oder was kann ich damit anfangen? Wo kann ich mir so meine Benefits rausziehen für meinen Arbeitseintrag? Mhm. Das sind Sachen, die wir dann im Miro-Board machen. Meistens zum Beispiel, was wir gerne machen, ist One to Four All, um dann eben da auch in die Interaktion zu kommen. Am Miro-Board, ganz hervorragende Möglichkeit, auch jeden mit abzuholen.
Habt ihr so verschiedene, ich habe verstanden, hängt davon ein bisschen immer vom Thema ab, also Zielsetzung, aber habt ihr so Lieblings Themenfelder oder vielleicht auch Lieblingsfragen, die ihr gerne stellt oder wo ihr die Teams gerne darauf hinweist? Also so unterschiedlich sie natürlich mit dieser Aufgabe und umgehen. Gibt es da so, Dinge, die einfach besonders gut funktionieren oder die für euch einfach dazugehören, wo ihr sagt, ja, das ist einfach ein schöner, kraftvoller Moment, das fällt ihnen dann wie Schuppen von den Augen oder in der Minecraft-Metapher, das fällt ihnen dann wie Blöcke von,
ich weiß auch nicht, dem Bildschirm.
Ja, von dem Bildschirm. Genau. Ja, also dadurch, dass wir natürlich das mit dem Team in der Retro schon sehr aufarbeiten, also was eigentlich immer kommt, ich bin überrascht, wie viel Spaß das doch gemacht hat. Also nicht, dass die Leute nachher zu Minecraft zockern werden, aber viele, auch wirklich Menschen 50 plus, sagen, okay, das war richtig geil. Also wichtig ist halt natürlich am Anfang sich, ich sag mal, wie heißt es, comfortable, also dass man sich an die Bedienung gewöhnt hat, ne? Dass man da sich bewegen kann. Aber dann löst sich, und das ist toll zu beobachten, wie sich die Leute von dem Spiel und von der Bedienung lösen und eigentlich so zusammenarbeiten, als wenn sie direkt in einem Raum. Und wenn man sowas dann fragt, zu sagen, was hätte euch denn jetzt noch gefehlt für eine Interaktion direkt im Raum? Na gut, das eine oder andere Lächeln, aber sonst vom Projektablauf ist es ziemlich nah dran. Ich habe ja am Anfang erzählt, ich habe es mit meinen Kindern die Idee von denen, aber ich habe am Anfang auch mit denen getestet. Und bei dem einen oder anderen Testlauf, diese Emotionen, die tragen sich tatsächlich hin. Also die sind 8 und 12. Ja? Mhm. Und da hat der eine in den Pool auf der einen Ecke gebaut und der andere an der anderen Ecke. Und die haben sich nachher hier in die Köpfe gekriegt, zu sagen, hey, du baust mir meine Sachen ab. Das geht so nicht. Ja, aber ich habe doch die Idee. Und das überträgt sich sehr, sehr stark. Wer irgendwann mal einen frustrierten Gamer gesehen hat, dass das Level irgendwie nicht funktioniert hat, der merkt dann, wie sehr man doch auch in dieser virtuellen Welt mit den Emotionen dabei sind. Und ich finde Emotionen für Lernen auch super wichtig. Und das spricht einfach nochmal andere Bereiche im Gehirn an, wenn du sowas erlebst und Interaktion und soziale Interaktion erlebst, als wenn du im Prinzip so ein Frontalthema hast, ne?
Absolut, absolut, ja. Wie geht ihr denn so mit Emotionen? Also ich meine, die können ja manchmal so ein bisschen lähmen. Also gibt es auch manchmal so Frustration oder vielleicht auch Sorgen, Ängste und Nöte, dass ich das jetzt nicht schaffe, ne? Vielleicht auch die Zeit zwischen der Tech-Einführung und dann habe ich vielleicht nicht mehr die Zeit genommen, um mich damit mit der Bedienung auseinanderzusetzen und dann kann ich das vielleicht nicht so gut oder ich erlebe, dass da so ein Crack ist, der mit seinen Kindern da besonders häufig schon in der Minecraft-Welt unterwegs seid. Wie geht ihr so mit, ich weiß nicht, so schwierigen Momenten oder vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Widerstand, den ihr mal erlebt habt. Wie geht ihr damit um?
Ja, also sehr, sehr viel. Also wenn wir jetzt beim Beispiel Build a House, also Scrum-Simulationen bleiben, ja, also es ist am Anfang schon schwierig und es hilft halt, wir haben am Ende wirklich nach jeder Iteration eine Reflexion, also eine Retrospektive und die moderieren wir auch ein bisschen. Also habt ihr das Gefühl gehabt, dass alle im Team noch dabei waren? Typischerweise, wenn Leute sich verloren fühlen, dann hören sie einfach auf zu reden und hören auch einfach auf zu bauen, ja, und gucken einfach nur noch. Ja. Und da die Frage zu stellen, habt ihr das Gefühl, dass jeder irgendwo seine Rolle gefunden hat im Team? Mhm. Braucht irgendjemand noch Unterstützung? Und da ist auch der Scrum Master immer noch da und notfalls auch der Product Owner. Wir unterstützen dann entsprechend. Aber wir helfen den Teilnehmern, diese Konflikte oder diese potenziellen Probleme auch anzusprechen, durch offene Fragen. Und da sind unsere Teilnehmer glücklicherweise immer offen und ehrlich gewesen, haben gesagt, ja, ich habe gerade das Problem, ich weiß nicht, wie Folgendes geht. Und ich fühle mich halt irgendwie auch im Team dann nicht so wahrgenommen. Ich stelle die Frage und niemand antwortet mir. Und dann die Frage, okay, wie machen wir das anders im nächsten Sprint? Wir haben hier einen Teilnehmer, der nicht baut. Wir können viel, viel mehr schaffen, also viel Output generieren, wenn alle bauen. Mhm. Oder die Person entsprechend eine andere Rolle im Team übernimmt.
Ja.
Also durch offene Ansprache und Retrospektiven während den Iterationen. Um es kurz zu fassen, die Antwort.
Und vielleicht noch eine Ergänzung, wenn es technisch ganz, ganz arg wird und vielleicht auch ein WLAN-Problem dazukommt, dann kann man schon nochmal den einen oder anderen, hoffentlich meistens nur einen, wenn überhaupt, auf so eine, ich sag mal, Beobachterrolle bringen. Mhm. Sagen, pass mal auf, du machst hier einen neutralen Beobachtungspunkt und bist aber ganz wichtig natürlich, um uns von außen Feedback zu geben. Manchmal kann man dann sagen, hier, mach doch bitte das Fortschrittscontrolling, also Estimation und Realization, um dann hier auch andere Aufgaben übernehmen zu können, dass das Scrum Master dann vielleicht ein bisschen was anderes mitmacht. Aber das sind so Möglichkeiten, wo man auch in der Besetzung spielen kann.
Okay, verstehe.
Ja, es geht ja darum, dass jeder in dem das Maximale rausholt und dann drei Leute irgendwie am Rand stehen zu lassen, wäre unglücklich.
Ja, also wenn wir über die Anzahl der Personen, weil ich stelle mir das gerade vor, ne, auch ihr in der Moderation müsst ja das Miro-Board im Blick haben, die Lernwelt im Blick haben, dann gegebenenfalls helfend eingreifen oder werdet gerufen. Mit wie vielen Personen kann man das denn so spielen?
Ja, also wir haben uns am Anfang, haben wir mit kleineren Gruppen natürlich angefangen zu lernen. So im Prinzip die optimale Größe bei Scrum ist ja 4,5. Also 5, 6 Leute ist schon eine schöne Gruppengröße. Was wir aber auch machen, ist, dass wir natürlich 5, 6 Leute pro Trainer machen können. Okay. Das heißt, du hast dann in dem Raum hast du verschiedene quasi Arbeitsflächen, die sind farblich getrennt, sodass jeder weiß, pass auf, du bist im blauen Team und du bist im orangen oder was auch immer, und dann hast du halt da deine Fläche und kannst da bauen.
Okay.
So haben wir das vorbereitet. Ja. Und dann kann man entsprechend mit Breakout-Sessions oder Teamräumen dann arbeiten.
Okay, was aber dann wiederum natürlich die Auswertung, ne, und macht ja jedes Team dann wieder ihre Retro, aber dann wollt ihr wahrscheinlich auch eine Gesamtretro auch machen oder einfach dann, das würde dann einfach dran denken, dass wir da ein bisschen mehr Zeit dann brauchen. Also trotzdem klingt sehr komplex auch für euch, ne, in der Beobachtung dieser ganzen, nicht nur technischen, sondern dann auch, was da passiert, ob alle dabei sind, ob das produktiv ist, dann die Retros zu moderieren, auf die Zeit zu achten, gegebenenfalls noch die ein oder andere Ereigniskarte mit reinzuziehen. Habt ihr da so ein, also für so diesen sehr ergebnisoffenen, sehr dynamischen auch Lernraum, habt ihr da irgend so einen ultimativen Moderationstipp? Also wie haltet ihr euch da fit und klar?
Ja, Ruhe bewahren.
Genau, Gelassenheit und Spaß. Ja, es muss ja nicht alles perfekt sein. Aber wichtig ist ja, selbst wenn was daneben geht, kannst du beim Danebengehen ja was mitnehmen. Also
Dieses Beispiel von vorher, Profi-Team versus Noob-Team, war ja wirklich eine Situation, die von mir als Trainerin absolut nicht geplant war. Und wir haben riesige Lerneffekte draus gezogen in der Retrospektive. Grundsätzlich muss man sich vorstellen, die Leute, die das erste Mal auf dieser Plattform sind, also die kommen das erste Mal in die Lobby rein und sind alle zusammen aus dem Training, das erste Mal in dieser Lobby, die verhalten sich meist wie so kleine Mäuschen. Jeder muss alles erkundigen und alle laufen wild durch in der Gegend rum. Also da wirklich Ruhe bewahren, alles wird gut, man kriegt die kurz mal austoben lassen und dann wieder zusammenfinden und in die Übung starten. Wie Christian auch schon sagt, das soll letzten Endes Spaß machen. Ja, man muss den Überblick behalten. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn man Trainer ist oder Workshops machen möchte mit Minecraft, dass man vielleicht kleiner startet. Also, dass man mit 4 Personen startet und dann für sich auch so die optimale Gruppengröße findet. Es gibt sicher Leute, die sagen, nee, 4 sind für mich optimal. Und dann wird es andere geben, die sagen, nee, mit 6 komme ich ganz, ganz einfach parat, ist alles gut. Okay. Also ich glaube, da muss jeder für sich so ein bisschen lernen und für sich die richtige Gruppengröße finden. Okay. Ich glaube, über, keine Ahnung, Christian, 7 sollte man nicht gehen. Ich glaube, dann wird es auch effizient so ein bisschen.
Okay. Genau, irgendwann brauchst du 2 Teams und 2 Trainer. Aber du kannst mit Spaß eine Menge machen. Also ich hatte ein Training mit einem Anwaltsverein tatsächlich, mit den IT-Anwälten. Und das war im Winter, vor Weihnachten, so als Weihnachtsevent. Ja. Und da hatten wir halt in dem Foyer eine Glühweinhütte aufgebaut mit ein bisschen Schnee und man konnte halt auch Schneebälle werfen und die haben erstmal einen Schneeballschlag gemacht. Also es ist auch geil. Also und dann hast du natürlich auch ganz spielerisch mit Schneeballschlacht lernst du natürlich, wie werfe ich was und wie nehme ich was auf und wo sind jetzt diese Schneebälle. Da hast du die diese ganzen ich spiele was getriggert und dadurch lernst du ja auch super schnell eigentlich.
Okay, ja, spannend. Ich habe jetzt also, ich war natürlich schon auf eurer Webseite, ich werde die auch verlinken. Ihr habt das auch kurz erwähnt. Es gibt ja verschiedene jetzt Anwendungsszenarien. Also Scrum war ja nur eins von vielen. Agile Assessment. Was noch? Also welche Lernwelten kreiert ihr gerade? Vielleicht auch, woran arbeitet ihr gerade? Was sind so die Dinge, wozu man euch ansprechen kann, um mit Minecraft oder sagt man da ja auf Minecraft zu lernen? Ja, auf
oder also man kann uns jederzeit ansprechen. dieses Konzept ist grundsätzlich so, wir haben jetzt eine gute Base, eine solide Base an Spielen, aber diese Plattform soll von Kollaborationen leben. Das heißt, es soll weiterentwickelt werden, so ein bisschen Zukunftsvision ist, ich komme in die Lobby und kann das lernen, was ich gerade lernen möchte. Also ich glaube, wir entwickeln hier noch sehr, sehr viel weiter. Aktuell haben wir Kanban, also Scrum, klar, Kanban-Simulationen. Wir haben eine Q-Production, das ist so, ich werde nie im agilen Team arbeiten. Ich weiß auch gar nicht genau, was dieses Agile ist und ich will einfach nur mal wissen, warum machen das Leute und was sind die Unterschiede zwischen diesen großen Wörtern, die immer fallen? Scrum, Kanban, Design Thinking, genau, das dann einmal im Vergleich. Das ist so eine Simulation, die geht auch ungefähr eine Stunde und danach hat man ein sehr, sehr gutes Bild davon, wann macht denn was Sinn? Also wir sind jetzt nicht wie eine Kollegin von mir sagte, die agilen Traumtänzer, die sagen, durch Agilität wird alles besser. Genau. Manchmal macht ja klassisches Projektmanagement einfach Sinn. Und das zeigt so die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden nochmal. Dann HR-Assessment, die Teilnehmer, die sich gerne verstellen, in eine Umgebung bringen, die komplex ist, wo sie sich erstmal so ein bisschen unwohl fühlen und sich dann auch wirklich verhalten wie sie selbst. Genau, sonst Design Thinking haben wir Workshops schon gemacht. Sonst, Christian?
Ja, und ich sag mal, das ist ja immer die Frage, also ich hatte ja vorhin das Diversity-Training angesprochen, wo wir sagen, da überlegen wir gerade, wie können wir das machen. Du kannst unterschiedliche Übungen natürlich machen. Ja? Das eine ist, ich mache das Build a House mit 10 gleichen Avataren ohne Namen und man muss erstmal gucken, mit wem rede ich denn da eigentlich, wer ist denn das? Aber du kannst natürlich auch andere Simulationen machen, wie dieses berühmte, jeder baut ein Haus aus seinem kulturellen Hintergrund heraus.
Ja,
dann mache ich natürlich eine Führung. Also alles, was ich im Prinzip in Lego Serious Play mache, kann ich in einer gewissen Art und Weise auch darin adaptieren. Und was wir total gerne hätten, deshalb stellen wir auch alle Spiele unter Creative Commons. Das ist noch nicht auf der Webseite angekommen. Wir sind noch dabei, die Anleitungen zu schreiben. Ja. Aber wir fänden es toll, da Mitstreiter zu finden, andere Ideen zu finden, zu sagen, hey, wie können wir das denn umsetzen? Und dann haben wir nämlich unser Foyer, kannst du dir vorstellen, wie Stonehenge. Ja. Mhm. Und wenn du halt durch so das eine Portal gehst, landest du in der einen Welt und durchs andere Portal in der anderen. Und dann haben wir vielleicht eine ganz tolle Sache zusammen geschaffen. Und jeder kann ganz neue Aspekte in einem virtuellen Umfeld lernen, denn häufig, nicht nur seit der Pandemie, sondern auch vorher, war es ja so, dass man gar nicht mehr, also gerade bei global arbeitenden Teams oder international arbeitenden Teams schaffst du das gar nicht, dich mehr als ein oder zweimal im Jahr zu treffen.
Ja, klar.
Aber da kannst du halt zwischendurch das ein oder andere Thema trotzdem adressieren.
Hm. Ja, spannend, spannend. Dann fällt mir gerade so eine Studie ein, ich muss die mal raussuchen, auch für die Shownotes, wo es tatsächlich auch heißt, genau, also Teams, die gamen, die zusammen spielen, die performen dann, was auch immer das dann bedeutet, ne? Dann auch tatsächlich in der Arbeitskontext natürlich auch einfach besser, ne? Weil ja, beim Spiel erlebt man sich authentisch, wie ihr dargestellt habt, ne? Mit all den vielen Facetten, die es denn da so gibt. Vielleicht aus allen Variationen und allen Einsatzgebieten, vielleicht noch letzte Frage. So ein besonderer Moment. Irgendwas, was passiert ist, wo ihr sagt, wow, das war besonders, ja, war einfach besonders. Habt ihr da noch eine kleine Anekdote für uns?
Ja, ich glaube, Christian und ich denken an das Gleiche.
Ja.
Und zwar an den Scrum Master, der auf uns zukam, also zertifizierter Scrum Master, der gesagt hat, hey, ich habe das erste Mal wirklich verstanden, warum und weshalb wir das machen. Und das war also aus einem, hey, lass uns mal Minecraft machen, vielleicht funktioniert es ja, zu diesem Moment innerhalb von echt super kurzer Zeit. Christian und ich hatten es im Vorgespräch nochmal, sind es nochmal durchgegangen. Christian, im März ist der Workshop ausgefallen, der Vor-Ort-Workshop 2020.
Ja. 2020 hat das angefangen mit der Pandemie.
Ja. Genau. Ja. März, Workshop ausgefallen, initiale Idee. April, erstes Testszenario, Testteam und im Mai dann entsprechend, einen Monat später, dann das erste Training dann. Also innerhalb von 2 Monaten sind da schon die ersten Welten entstanden, sagen wir es mal. Und das ist halt, also das war wirklich ein Moment, wo wir gesagt haben, das ist zwar ein Pandemieprodukt, aber das hält sich sehr, sehr sicher noch bis nach Ende. Also hoffentlich ist es bald vorbei.
Ja,
jetzt
genau,
mit den Impfungen sollte alles besser werden, aber trotzdem kriegt man da Lerneffekte raus, die man, egal was wir vor Ort machen würden in Workshops, so nicht bekommt. Also das ist schon was Besonderes.
Genau, dass sich das hält, davon bin ich auch überzeugt, insbesondere weil das muss man ja sagen, wir waren nicht die Einzigen, die diese Idee hatten. Ja?
Ja.
Das gibt es ja durchaus mehrfach. Ganz witzig, der Henrik Nieberg hatte auf LinkedIn irgendwie gepostet, ich würde einen Scrum-Workshop in Minecraft machen, wer ist dabei? Ich habe gesagt, super Idee, machen wir schon. Aber wir können total gerne Erfahrung austauschen.
Ja.
Am Ende hat er es nicht gemacht, weil er jetzt ein anderes Projekt macht. Aber darüber hat uns jetzt ein global agierendes Unternehmen gefunden, gesagt, hey, wir wollen gerne unsere Organisation schulen. Ja? Wir hatten auch diese Idee, also der kam über Minecraft Education Edition, weil er es mit seiner Tochter spielt.
Genau.
Gesagt, das ist eigentlich ein super Tool. Aber dann hat er uns gefunden und gesagt, da kann ich mir ein bisschen Aufwand sparen.
Ja, und, natürlich.
Und wir merken in der Diskussion, in der Auseinandersetzung, dass man sich die Bälle so ganz angenehm zuschmeißt, wie man das konzipieren kann. Und das macht einen riesen Spaß.
Ja, absolut. Und ich kann das also auch voll denken, ne? Weil unsere Aufgabe jetzt als Serious Games Facilitators und Facilitatoren ist ja genau diesen ja, wie heißt es so schön, diesen Magic Circle, diesen Lernraum zu schaffen, diesen Spielraum zu schaffen, der genau dann, ja, die Lernerfolge ermöglicht, die Gespräche ermöglicht, oder der die Gespräche ermöglicht, um, ja, weiterzukommen, um sich zu verbessern, um zu lernen, um zu verstehen, ne? Und, ja, da ist ja die Technik und die Welt und das Setup das eine, aber diese vielen kleinen dynamischen Momente oder wie ihr jetzt erzählt habt, ne, so diese Ereigniskarten oder wann verändere ich was, wie, damit es schwieriger oder leichter wird, wie gehe ich damit um, wenn verschiedene Dinge passieren, die ich nicht einplanen konnte oder wollte oder nicht gesehen habe oder zu spät gesehen habe, wie gehen die Teilnehmenden damit um und dann aber auch ultimativ nach dieser Stunde dann oder 50 Minuten, Stunde, wie können wir das dann auch schön übertragen, reflektieren, sodass die Teilnehmenden auch verstehen, was das mit ihrem Arbeitsalltag zu tun hat. Und das ist ja dann, wo unser Hirnschmalz sozusagen reingeht. Ne?
Ja, und die Teilnehmer sind auch teilweise so dankbar, dass sie sagen, endlich mal ein Online-Training, wo ich nicht eingeschlafen bin. Also ja, viele, die machen einen Präsenzvortrag als Online-Training und da das ist wirklich echt schwer, sowas zu folgen. Und wir haben sehr viel Interaktion und ich finde es immer großartig. Ich bin stolz auf jedes Team, was fertig ist und einfach seine Erfahrung mitgenommen hat und sagen, geil.
Ja. Das klingt gut. Das würde ich gerne auch sogar größer machen, diese Aussage. Das gilt wahrscheinlich für fast alle Serious Games da draußen, ne? Die Teilnehmenden erleben oder erwecken ja das Spiel zum Leben, ne? Wir bringen ja immer nur die Welt mit und den Rahmen und ein paar Regeln und ein paar Backlog-Items in eurem Fall, ja, und was die Teilnehmenden damit machen und wie sie damit umgehen in diesen 50 Minuten, das ist wahrscheinlich auch immer anders und immer ganz spannend, ja. Also ich bin da auch immer ganz beseelt, wenn ich mal wieder ein Team begleiten durfte. Ich danke euch. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, es ist schon fast wieder eine Stunde vorbei. Die vergehen da immer wie im Fluge. Ich freue mich, genau, ganz viele Dinge zu verlinken. Also wer sich das jetzt wirklich noch nicht vorstellen kann und wirklich noch nie auf Minecraft war, es wird genügend Links in den Shownotes geben, um da einfach ein gutes Gefühl dafür zu bekommen. Vielleicht arbeiten wir daran, das der Community auch live in einer kleinen Demo auch mal nahe zu bringen. Und dann können wir gucken, wer den Podcast vorher schon gehört hat oder erst jetzt hört. Yvonne, Christian, vielen, vielen Dank, dass wir da mal so eintauchen durften.
Wir danken dir.
Genau, vielen Dank an dich. Das hat einen riesen Spaß gemacht.
Schön. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, hört rein. Es gibt jetzt nicht nur die Minecraft-Folge, die dann gut mit Remote-Teams oder online oder über die einschlägigen Videokonferenz-Tools zu spielen sind. Viele andere Podcast-Folgen lassen sich auch gut mit den Online-Welten, ganz egal ob während oder nach einer Pandemie, kombinieren. Hört da rein, hinterlasst Feedback auf den einschlägigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Julian.
Ihr erreicht Julian unter hallo@keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.